Vor allem, was wir mit der Kantine Zukunft machen, sehe ich als besonders zukunftsweisend und hoffe auch, dass das in anderen Bundesländern auch ähnlich umgesetzt werden kann, nämlich die Transformation in der Küche hin zu eben mehr Bio und mehr Nachhaltigkeit, mehr regional, mehr saisonal. Aber die Notwendigkeit der Veränderung, die ist so präsent, denke ich, also würde ich jetzt sagen, dass die Bereitschaft an vielen Stellen vorhanden ist, aber gleichzeitig braucht es auf jeden Fall auch diese Coaching-Fähigkeiten, um an allererster Stelle die Hierarchien zu durchbrechen.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Future, dem Podcast über die Ernährung von morgen.
Und heute mit Maria.
Und dem Vincent. Wir fragen uns, wie 2050, wenn wir laut WHO hier 10 Milliarden Menschen auf der Welt sind, wie wir die alle satt bekommen sollen und das auch noch gesund. Weil bis jetzt haben wir schon 2 Milliarden Menschen, die sind übergewichtig und eine knappe Milliarde von uns, die hungert.
Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge Future. Heute mit der Olga Graf. Hallo Olga.
Hallo.
Hi, grüß dich.
Olga ist eine von 4 Food Companions. Das klingt ja schon mal ganz toll. Und bei dir auf der Website, da habt ihr alle so schöne Schlagworte stehen. Bei dir steht da Lebensmittelhandwerk, Netzwerk und Wurst. Warum geht es bei dir um die Wurst?
Warum es bei mir um die Wurst geht? Weil eigentlich meine Karriere in Anführungsstrichen in der Lebensmittelbranche tatsächlich mit dem Metzgerhandwerk begonnen hat. Und da war ich Vegetarierin und habe ein Forschungsprojekt zum Thema das Aussterben des Metzgerhandwerks bekommen und habe mich seitdem, also seit 2015, sehr viel mit dem Thema Fleisch, Fleischkonsum, Fleischproduktion, aber eben auch mit dem Metzgerhandwerk befasst. Und da ist natürlich die Wurst ein ganz zentrales Element.
Vegetarierin bist du aber immer noch?
Nein, bin ich nicht mehr. Aber ich esse nicht sehr viel Fleisch. Also eher sehr wenig.
Aufgrund des Projekts oder warum der Wandel?
Tatsächlich habe ich durch dieses Projekt einen ganz anderen Zugang zum Thema Fleisch bekommen. Und ich würde sagen, dass ich jetzt einfach viel mehr über Fleisch weiß und daher auch Bezugsquellen habe, denen ich vertraue. Und deshalb ist es für mich an manchen Stellen auch in Ordnung, Fleisch zu essen. Zumal man muss auch dazu sagen, ich bin in Sibirien aufgewachsen, das heißt auch mit Hausschlachtung und habe mich auch viel damit auseinandergesetzt, was das eigentlich für mich insgesamt kulturell und mit meiner Identität überhaupt zu tun hat, das Thema Fleisch.
Spannend, da kann ich ja gleich nochmal querverweisen an unsere Folge mit dem Metzgermeister.
Mit welchem Metzgermeister?
Aus München.
Thomas Winnacker.
Ah ja.
Der hat bei Hermannsdorfer seine Ausbildung gemacht und dann auch seinen Meister dran gehangen. Und ist da auch sehr fit auf dem Thema und auch wenn es um Thema Tierethik geht und Schlachtung und sowas.
Der ist
aber darum sollte er quasi gar nicht gehen heute.
Genau.
Wir wollen über heute sprechen.
Genau. Heute geht es mal nicht um die Wurst. Und das finde ich auch gut, weil darüber habe ich schon sehr viel gesprochen in der Vergangenheit.
Seit wann macht ihr das?
Die Food Companions? Food Companions? Mhm. Die Food Companions machen wir insgesamt seit 3 Jahren. Und seit ein bisschen mehr als einem Jahr sind wir auch eine eigenständige GmbH. Vorher waren wir wir waren eine Initiative innerhalb eines anderen Unternehmens und haben dann ausgegründet, 2019. Genau passend ein paar Monate vor Corona.
Und auf eurer Seite steht auf jeden Fall viel, was ihr macht. Und zwar beschreibt ihr euer Team, ihr forscht, designt und beratet Firmen für nachhaltige Lebensmittelwertschöpfung. Erklär doch bitte mal, was man sich unter diesem Riesenspektrum vorstellen kann.
Mhm. Vielleicht erstmal, wir beraten oder arbeiten nicht nur mit Firmen zusammen, also nicht nur mit der Privatwirtschaft, sondern auch mit Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen. Also wir sind da auch da ziemlich breit aufgestellt, wenn es um unsere Projektpartner geht. Aber ich fange mal an, was da eigentlich so dahinter steckt. Also hinter der Forschung steckt qualitative Forschung. Das heißt, wir sprechen sehr viel mit Menschen, führen viele Interviews und ziehen daraus Erkenntnisse. Und basierend auf den Erkenntnissen, die wir generieren, schauen wir dann mit unseren Projektpartnern, kann man da ein Projekt aufsetzen? Also macht es Sinn, irgendwie eine Initiative zu starten, um ein bestimmtes Handlungsfeld zu bearbeiten? Und das kann wirklich alles sein. Also ich hatte ja schon erwähnt, ganz am Anfang das Thema des Metzgerhandwerks, da ging es um das Aussterben des Metzgerhandwerks. Und eine Initiative, die daraus entstanden ist, war eben dann die Trüffeljagd, wo es um ein interdisziplinäres Netzwerk für das Metzgerhandwerk geht. Aber ein anderes Projekt von uns beispielsweise war die Mensa 2.0. Da ging es um Zukunftsszenarien und da haben wir uns angeschaut, wie verändert sich eigentlich gerade der Bildungssektor, wie verändert sich der Kontext und wie muss eben sich auch die studentische Verpflegung an diesen verändernden Kontext anpassen. Und genau, da haben wir eben ganz viele Interviews geführt in Kantinen, in unterschiedlichen Mensen, mit Menschen, die dort arbeiten, mit Menschen, die dort essen und haben daraus ja viele Handlungsfelder identifiziert und schlussendlich vier Zukunftsszenarien skizziert, wie denn sowas in Zukunft aussehen könnte. Und mit dieser Studie ist es jetzt so, dass relativ viele Leute diese Studie einfach verwenden als Inspirationsquelle, die ist auch Open Source. Aber eben auch wirklich ganz konkrete Ansätze daraus verwendet wurden und umgesetzt werden.
Kannst du da mal so 2, 3 Stichpunkte trotzdem schon geben? Weil ihr habt ja, das ist ja nicht nur ein Projekt, ihr habt ja auch die Kantine Zukunft mit aufgesetzt oder diese Regio-Woche an 275 Berliner Schulen. Also ihr kennt euch ja mit der Massenabfertigung sozusagen auch wissenschaftlich ganz gut aus. An welchen Stellschrauben müssen wir da in Zukunft drehen, deiner Meinung nach?
Ja, Gott sei Dank nicht nur auf der wissenschaftlichen Ebene. Gott sei Dank haben wir auch immer die Möglichkeit, auch in die praktische Ebene einzutauchen. Also das Thema Gemeinschaftsverpflegung im Allgemeinen hat uns eben durch diese Studie zum Thema Mensa der Zukunft schon so ein bisschen angefixt, weil wir gemerkt haben, das ist ein unglaublich großer und unglaublich wichtiger Hebel, wenn wir tatsächlich einen Wandel in Richtung nachhaltigere und gesündere Verpflegung überhaupt erreichen wollen. Ich glaube, man kann deine Frage nicht mit einem Satz beantworten, aber vor allem, was wir mit der Kantine Zukunft machen, sehe ich als besonders zukunftsweisend und hoffe auch, dass das in anderen Bundesländern auch ähnlich umgesetzt werden kann, nämlich die Transformation in der Küche. Also, dass man eben die Teams in den Küchen, in den Großküchen, also in den Großkantinen bei einer Transformation begleitet hin zu eben mehr Bio und mehr Nachhaltigkeit, mehr regional, mehr saisonal. Und dass auch das eben auf, also in der Gemeinschaftsverpflegung tatsächlich ankommt und nicht eben nur in der Gastronomie. Genau. Und ich denke, das ist schon auch, ich würde schon sagen, dass das auch die Zukunft der Gemeinschaftsverpflegung sein muss, nämlich für die Masse Verantwortung zu übernehmen.
Das heißt, bei Bedarf, ihr habt jetzt ein Projekt, egal ob für einen Kunden oder für eine Organisation, wie du gesagt hast, also das könnt ihr wirklich von vorne bis hinten, von A bis Z begleiten, wenn das gefragt ist.
Es ist allerdings nicht so, dass wir natürlich dann zu viert alles irgendwie umsetzen, sondern wir arbeiten da immer wieder mit anderen Teams zusammen. Entweder wir holen uns Experten mit ins Team oder es startet direkt noch mit einem Team. Also beispielsweise bei der Kantine Zukunft sind wir auch zwei Unternehmen, die das ja umsetzen, nämlich Speiseräume und wir. Und insgesamt sind wir da also ein ziemlich großes Team von, ich glaube, 16 Leuten. Und das ist also noch, da kommen noch die ganzen Seminarleiter, die alle extern sind, auch noch dazu. Also das heißt, wir sind schon so diejenigen, die diese Themen systemisch betrachten. Dadurch, dass wir auch zu einem Teil aus dem Bereich Design und Unternehmenstransformation oder Organisationstransformation kommen, haben wir da eigentlich einen ziemlich systemischen Blick auf solche Dinge. Und ich glaube, dass das uns auch ausmacht, dass wir dann eben imstande dazu sind, solche Projekte umzusetzen, zu strukturieren und auch zu begleiten, von Anfang bis Ende. Und manchmal ergibt es sich auch, dass wir vielleicht auch gar nicht bis zum Ende dabei sind, weil es vielleicht dann irgendwie das Umsetzungsteam dann doch ein anderes ist. Also das ist für uns auch immer eigentlich offen.
Also von der Organisationsstruktur seid ihr quasi so ein bisschen die Propeller-Geschichte oder das Dach und ihr habt dann einfach so ein Netzwerk, auf das ihr zugreift oder wie funktioniert das dann, um dann eben die Expertisen in die verschiedenen Teams zu holen?
Ja, also ich würde schon sagen, dass wir sehr, sehr viel über unser Netzwerk arbeiten. Aber je nachdem, welches Projekt das ist, müssen wir manchmal auch neue Netzwerke aufbauen. Das heißt eigentlich, und deshalb steht das ja auch in meinem Profil, das Thema Netzwerk, wir arbeiten gerne und viel mit Menschen zusammen, die uns ergänzen. Und gleichzeitig haben wir auch individuell, also jede von uns, auch unsere Themenschwerpunkte, unsere Leidenschaften, wo wir dann halt auch wirklich auch fachlich noch tiefer mit einsteigen können. Also ja, das kann man halt auch meistens nicht ausschließen. Und wir folgen ab und an auch unseren eigenen Leidenschaften, setzen eben komplett eigene Projekte auf und schauen, ob wir dafür dann Praxispartner finden und eben nicht über den Weg, dass jemand auf uns zukommt und uns quasi beauftragt, sondern wir suchen uns den Auftrag manchmal auch komplett selbst.
Und wie habt ihr euch in der Konstellation gefunden? Also ihr seid ja vier Frauen. Ist das Zufall?
Das ist wirklich Zufall. Auf dem Weg hierher, bis hierhin gab es auch mal Männer, die Teil des Teams waren. Ich weiß nicht, ob das für oder gegen uns jetzt spricht, dass sie nicht mehr da sind. Nein, also das ist wirklich absoluter Zufall. Und ja, ich würde sagen, dass unsere Leidenschaften für das Thema Essen, Ernährung, und zwar wirklich komplett von der Landwirtschaft her, also die Stefanie, die aus dem Bereich Regionalentwicklung kommt, bis hin irgendwie zu gastronomischen Wissenschaften durch Elisabeth, haben wir festgestellt, dass einfach dieser Nenner, nämlich alles rund um Lebensmittel, uns vereint. Und begegnet sind wir uns alle einfach an unterschiedlichen Stellen im Leben. Also wir haben alle irgendwie schon mal zusammengearbeitet, irgendwann mal, und dann hat sich das schlussendlich so gefügt.
Ihr wollt ja Sachen optimieren, ihr wollt Sachen verändern. Ein super schönes Schlagwort dieser Tage ist ja auch immer das Change Management, was man immer so super positiv verkauft. Ich frage mich aber natürlich trotzdem, ihr arbeitet da mit Menschen zusammen, die seit Jahren dann Sachen machen, wie sie sie machen. Also wie offen sind die Leute da für Veränderungen? Oder hängt das auch wirklich vom Kunden ab? Also ihr habt ja auch eine breite Range. Ich habe einmal gesehen, angefangen beim Dussmann Catering bis zu einer Bäckerei, die in der vierten Generation innerhalb der Familie geführt wird. Also ich kann mir diese Herausforderungen gar nicht vorstellen. Ich glaube, das muss ja wahnsinnig unterschiedlich sein und immer wieder herausfordernd auf jeden Fall.
Ja, das ist, also es wäre schön, wenn ich sagen würde, ach du, nee, wir haben dafür alles wunderbare Methoden. Nein, so ist es leider nicht. Es ist herausfordernd und gleichzeitig muss man sagen, dass vor allem diejenigen, also auch die beiden, die du gerade genannt hast, also auch die Privatwirtschaft, die auf uns zukommen, die wollen eine Veränderung. Also das heißt, da ist eine ganz andere Bereitschaft da. Also die haben sich schon Gedanken gemacht, warum sie sich verändern wollen und was sie ungefähr verändern wollen. Und wir sagen eigentlich immer, es ist wichtig, die Veränderungen nicht nur von einer Seite zu treiben, also definitiv nicht irgendwie top-down, sondern dass man halt schaut, okay, wie schaffen wir es denn eigentlich, die Menschen, die diese Veränderung am Ende tragen müssen, alle mit abzuholen. Und da muss ich jetzt auch ganz klassisch sagen, auch in jeder Transformation gibt es auch Schwund. Also es gibt Menschen, die diese Transformation nicht machen wollen, aber das ist immer eigentlich ein kleinerer Prozentsatz. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass es schaffbar ist und dass es machbar ist, wenn man die Menschen in den Gestaltungsprozess mit einbezieht, dass dann auch die Bereitschaft zur Veränderung da ist. Und ich persönlich oder wir bezeichnen eigentlich unsere Prozesse nie als Change Management, weil für mich ist das auf jeden Fall negativ konnotiert. Also wie du es schon gesagt hast, es wird zwar positiv verkauft, aber am Ende ist es eigentlich negativ konnotiert und ist immer mit einer Optimierung hin zu mehr Profit verbunden, für mich persönlich und auch aus meiner Erfahrung heraus, aus der Zeit, in der ich noch als Coach, als Transformationsbegleiterin gearbeitet habe. Und ich bin aber mittlerweile auch der Meinung, dass das eben anders gehen kann, indem man alle abholt.
Das stelle ich mir tatsächlich in der Gastronomie, also Dussmann Catering oder in den Kantinen, tatsächlich sehr schwierig vor, weil das ist ein Aufbrechen von allem, ne? Also vor allen Dingen in den hierarchischen Strukturen. Ich bin ja nur auch gelernter Koch und versuche das auch im eigenen Unternehmen zu umgehen, einfach diese Hierarchien, weil sie einfach kaputt machen oder viel kaputt machen, vor allen Dingen halt auch in der, ich sage jetzt mal, unteren Mitarbeiterebene. Mhm. Was sind da so die größten Brocken, die man aus dem Weg räumen muss oder müsste? Mhm.
Ich denke mal, es gibt ja verschiedene Brocken. Aber natürlich ist gerade in diesen hierarchischen Strukturen, wie du sie eben genannt hast, ist es natürlich wichtig, die Hierarchie erstmal zu durchbrechen. Und dafür braucht es einfach Coaching-Fähigkeit. Also du musst sozusagen die Personen, die an der Hierarchie festhalten, die musst du irgendwie auch mitnehmen können, dass sie von dieser Hierarchie ablassen. Und das ist eine extrem große Herausforderung. Und gerade in Küchen, wie du es auch selbst gesagt hast. Und ich die Arbeit der Kantine Zukunft entsprechend ist da nicht so einfach. Und es ist definitiv ein langer Weg. Und nichtsdestotrotz muss man auch dazu sagen, dass es gerade auch so ein bisschen am Puls der Zeit ist. Also die Veränderung, die wird ja überall gerade gespürt, und das ist unbequem, und die wird auch in den Küchen gespürt. Also, und ich meine, jetzt unabhängig mal von Corona betrachtet, das ist natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Druck, den es gerade gibt, aber die Notwendigkeit der Veränderung, die ist so präsent, denke ich, also würde ich jetzt sagen, dass die Bereitschaft an vielen Stellen vorhanden ist, aber gleichzeitig braucht es auf jeden Fall auch diese Coaching-Fähigkeiten, um an allererster Stelle die Hierarchien zu durchbrechen.
Das heißt also, man braucht die Coaching-Fähigkeiten, um Mindset des Küchenchefs oder der Gastronomieleiter zu ändern. Und aber wahrscheinlich auch die Fähigkeiten, anders zu leiten als der Küchenleiter, oder? Also das in meiner Welt ist halt immer noch der Küchenleiter so 50 plus. Und ich meine, ich glaube, Zetsche bei Daimler hat irgendwann gesagt, alles, was über 55 in der Führungsebene unterwegs ist, kriegt das 2-Jahres-Gehalt auf die Kralle und tschüss, weil mit denen kann man einfach nur schwerlich eine Zukunft gestalten. Mhm. Und ich meine, die Herausforderung besteht ja weiter. Wie kriegt man denn jemanden, der 30 Jahre lang in solchen, man war 40, in solchen Formen unterwegs ist, wie kriegt man den motiviert, sich nochmal zu überdenken oder sein Weltbild?
Ich denke, durch kleine Erfolgserlebnisse, und diese Erfolgserlebnisse können unterschiedlicher Art sein. Ich meine, bei so einem Prozess befähigt man ja immer nicht nur die Spitze der Hierarchie, sondern man befähigt ja eigentlich das gesamte Team. Und auch da, also diese Teamdynamik ist da auch nicht, also die darf man dabei auch nicht außer Acht lassen. Also zum Beispiel, wenn die Teamzufriedenheit steigt, auch mit solchen Mitteln, sage ich mal, kann man natürlich auch jemanden, der an der Hierarchie festhält, auch nochmal ein bisschen in eine andere Richtung leiten. Aber eben auch so kleine Erfolge, wenn man zum Beispiel Testwochen macht, in denen man mal Dinge anders ausprobiert, dass man nicht sagt, okay, ab morgen muss alles sich verändern, sondern wir probieren jetzt nur ein Element aus, wir verändern jetzt ein Element, sei es irgendwie die Gerichte, das Menü, oder wir verändern mal die Teamkonstellation. Wir versuchen mal, uns ganz anders aufzustellen. Und danach reden wir drüber und schauen, was dabei gut war und was dabei nicht so gut war. Also ich würde sagen, das ist wirklich so ein Schritt für Schritt, kleine Erfolgserlebnisse, und über diese kleinen Erfolgserlebnisse auch eine gewisse Überzeugungsarbeit einfach zu leisten und zu zeigen, dass es wert ist, sich damit zu befassen. Und entgegen dem, was du gerade als Beispiel genannt hast, ich habe definitiv auch schon Menschen auch weit über 50 in Transformationsprozessen begleitet und da eine unglaubliche Dynamik gespürt und einen unglaublichen Willen zur Veränderung. Also ich würde sagen, man kann es nicht pauschal über einen Kamm scheren. Und gleichzeitig, ja, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also
es gibt auch, glaube ich, Anfang 20-Jährige, die man schwer in solche Wandlungsprozesse mit reinbekommen. Ja, das stimmt schon.
Ist es schwerer, in einer großen Firma was zu verändern? Oder wahrscheinlich dauert es definitiv auch länger, weil du die entsprechenden Strukturen hast? Oder kann man das auch nicht pauschalisieren? Das würde ich jetzt unterstellen, weil man ja immer sagt, in großen Unternehmen ist es immer schwierig, wenn irgendwas total eingefahren und eingeschliffen ist, zu sagen, okay, jetzt machen wir alles anders. Oder nicht jetzt, aber wir machen Step by Step ein paar Sachen hoffentlich besser und effizienter.
Ich würde sagen, ja. Also ich würde sagen, es ist je größer das Unternehmen, desto schwieriger. Und es gibt aber auch gleichzeitig Vorteile, also zum Beispiel finanzielle Mittel, die da zur Verfügung stehen für gewisse Veränderungsprozesse, oder eben auch finanzielle Mittel, um zum Beispiel Parallelprojekte komplett aufzubauen, da auch mehr externe Leute reinzuholen und so. Das ist dann natürlich anders als bei kleineren Unternehmen. Und kleinere Unternehmen sind einfach grundsätzlich agiler, also von Natur aus agiler, weil sie eben nicht so krasse Strukturen haben, weil es vielleicht weniger Ebenen gibt, die man irgendwie mit reinholen muss. Also von daher, ich würde das schon mit einem Ja beantworten.
Jetzt helft ja nicht nur Menschen, sich zu verändern, sondern macht das ja auch, wie wir eingangs schon gesagt hatten, im Lebensmittelhandwerk. Und da habt ihr gerade oder arbeitet ihr gerade an einem neuen Projekt, dem Kornlabor. Mhm. Und da würden wir jetzt gerne wissen, was verbirgt sich denn eigentlich dahinter? Was sind da die Ziele?
Mhm. Ja, also das Kornlabor ist noch unser kleinstes, neuestes Projekt, das ja aus ganz vielen Leidenschaftsthemen entstanden ist und in Kooperation mit der Bolsener Mühle, aber es ist eben also wir sind Partner in diesem Projekt und es ist auch eine eigene Initiative von uns. Und wie das Wort schon so ein bisschen verrät oder der Titel Korn, also es geht um Körner, das heißt es geht um Getreide, aber auch Körner, Leguminosen. Und Labor steht für uns für Experiment. Also es geht eigentlich darum, Experimente mit Getreide und Körnerleguminosen entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette zu befähigen, zu initiieren und die Ergebnisse öffentlich zu machen und vor allem sie zugänglich zu machen für kleine und mittelständische Unternehmen, die eben nicht eigene Forschungseinrichtungen haben. Und mit diesem Projekt sind wir letztes Jahr in kleiner Runde gestartet, um herauszufinden, gibt es denn überhaupt den Bedarf, dass es da irgendwie so ein Team gibt, das Veranstaltungen organisiert, das Netzwerken fördert, das irgendwie Projekte koordiniert, dokumentiert und veröffentlicht. Gibt es überhaupt diesen Bedarf? Das war dann im Prinzip unsere Frage. Und wir haben festgestellt, dass es sehr gut angekommen ist. Also wir haben einfach ganz viele Menschen aus unserem Netzwerk angeschrieben, die alle in der Wertschöpfungskette tätig sind. Also wirklich angefangen von Züchtung über Landwirtschaft, über Mühlen, über die Verarbeitung, Gastronomie bis hin zum Einzelhandel und waren sehr überrascht über den Zuspruch. Und das hat uns dann extrem motiviert, auch tatsächlich jetzt in eine weitere Runde, in eine weitere Konzeption zu gehen. Und schauen uns gerade die ersten möglichen Projekte an. Also da geht es um Themen wie, wie kann man Mais am besten mahlen? Da haben wir auch zum ersten Mal rausgefunden, welche Herausforderungen es überhaupt gibt beim Mahlen von Mais.
Welche?
Naja, also man muss den Keimling entfernen und dieses Entfernen ist eben sehr aufwendig. Und da gibt es kaum Mühlen in Deutschland, die das machen würden. Also das, was irgendwie in Italien gang und gäbe ist, um Polenta herzustellen, ist in Deutschland nicht mal eben machbar. Und das sind dann eben spannende Herausforderungen, denen wir uns gerne annehmen wollen, um herauszufinden, gibt es da Lösungen und wenn ja, wer kann irgendwie dabei helfen? Kann man irgendwo ein kleines Experimentierlabor dafür einrichten? Damit wollen wir uns dann künftig auch beschäftigen. Aber und zum Beispiel ein Projekt, das in eine andere Richtung geht, da wird Getreide, also Weizen und Ackerbohnen angebaut, aber in zwei verschiedenen Arten, also einmal nach EU-Bio-Standards und parallel das gleiche Saatgut in regenerativer Landwirtschaft. Und gibt es da dann am Ende überhaupt geschmackliche Unterschiede? Also hat regenerative Landwirtschaft, wovon wir aktuell jetzt so viel sprechen, überhaupt einen Vorteil tatsächlich zu der biologischen oder biodynamischen Anbauform. Und das sind solche Experimente, denen wir uns da widmen wollen und die Erkenntnisse aus diesen Experimenten wollen wir eben langfristig zugänglich machen. Das ist das Ziel vom Kornlabor.
Kannst du noch mal kurz erklären, wie die Unterschiede sind, wenn ihr sagt, das probiert ihr aus? Ich glaube, vielleicht müssen wir ein bisschen mit den Fachwörtern aufpassen. Also vorhin haben wir über Getreide gesprochen und ich Hülsenfrüchte, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch wiedergebe, richtig?
Genau, also unter Körnern verstehen wir eben beides, also Getreide und Körnerleguminosen, weil wir eben festgestellt haben, oder nicht nur wir, aber es ist halt einfach eine Tatsache, dass beides zusammen auf den Acker gehört. Für eine nachhaltige Landwirtschaft müssen diese beiden Gruppen in Fruchtfolgen betrachtet werden. Also nur so können wir eigentlich die Böden am nachhaltigsten verwenden und aktuell werden in Deutschland nur sehr wenige Hülsenfrüchte für den menschlichen Verzehr angebaut. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir wollen jetzt nicht nur aufs Getreide schauen, wir wollen jetzt nicht nur schauen, wie schmecken unterschiedliche Roggensorten, wenn man sie im Roggenbrot verbackt, sondern gibt es denn auch Vorteile von der Art der Landwirtschaft, wie sie angebaut werden?
Einfach um so eine gewisse Resilienz auch zu schaffen. Davon sprecht ihr ja auch, wenn es um Korn und Hülsenfrüchte geht. Würde mich mal interessieren, wie hat denn, also man spricht ja seit letztes Jahr März häufiger von Resilienz, wie hat denn die aktuelle Pandemiesituation das Thema auch hinsichtlich Kornlabor vielleicht befeuert?
Tatsächlich haben wir, also die Idee des Kornlabors ist kurz vor der Pandemie geboren. Also im Februar letzten Jahres und ich glaube so ein paar Wochen später kam dann halt dieses Thema auf. Deshalb würde ich sagen, also es ist unabhängig davon entstanden und gleichzeitig auch in den Gesprächen mit den Akteurinnen aus der Wertschöpfungskette. Es ist natürlich das ganze Thema Risikoteilung. Ne? Also wie können wir resilienter werden? Wie können wir das Risiko in der Landwirtschaft von vor allem Getreide, weil das ist jetzt der Stand jetzt, also weil hauptsächlich ja mehr Getreide als Leguminosen angebaut werden. Aber wie können wir uns da auch das Risiko teilen in Anbetracht auch des verändernden Klimas? Ich würde sagen, es ist schon mit eingeflossen, aber nicht hauptsächlich. Also es hat es nur noch zusätzlich bestätigt. Also diese Extremsituation hat einfach die Notwendigkeit bestätigt, sich mit diesen Themen zu befassen und eben auch auf Konzepte, die mehr Resilienz fördern, auch zu setzen und da vielleicht auch die Forschungsprojekte entsprechend darauf auszurichten. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass die Forschungsprojekte nicht von uns reingegeben werden, sondern von den Akteurinnen, mit denen wir im Kornlabor arbeiten. Wir sind halt nur diejenigen, die den Rahmen dafür bieten.
Und da kann auch jeder mitmachen, der möchte und der damit zu tun hat? Oder wie stellt man sich das vor? Wie ist genau, denn da jetzt so ein Kernteam im Kornteam?
Das Kernteam im Kornteam. Das Moderations- und das Facilitationsteam besteht aus uns, den Food Companions und einer Person von der Bolsener Mühle, zumindest Stand aktuell. Teilnehmen kann daran eigentlich jeder, der in der Wertschöpfung beruflich tätig ist. Also es geht da wirklich nur um Experten in erster Instanz. Also später planen wir auch noch öffentlichere Veranstaltungen, aber das können wir ja aktuell noch gar nicht berücksichtigen. Aber im Prinzip jeder, der in der Wertschöpfungskette tätig ist, in der Körnerwertschöpfungskette tätig ist, kann daran teilnehmen und wir werden auch zeitnah das auch öffentlicher kommunizieren, wann es auch Veranstaltungen gibt, an denen teilgenommen werden kann und welche Projekte schlussendlich dann jetzt auch tatsächlich begleitet werden. Da sind wir nämlich gerade in der Abstimmung.
Jetzt hast du ja Boden und Fruchtfolge ja schon mal kurz fallen lassen. Wie schaut es denn da aus, gerade so um Berlin drumherum und vielleicht auch in Sachsen-Anhalt? Was kommt denn dann in den nächsten Jahren auf uns zu, wenn wir die aktuellen klimatischen Bedingungen betrachten?
Das ist eine ziemlich schwierige Frage, da ich hier da nicht die Fachexpertin per se bin, sondern auch nur in die Bereiche eintauche. Aber ich meine, Brandenburg ist bekannt für seine wunderbar sandigen Böden und die halten natürlich relativ wenig Wasser auf. Und wenn wir jetzt immer weniger Regen haben, dann glaube ich, ist klar, was passiert. Oder auch wenn es zu viel Regen gibt, dass halt auch loser Boden, also loser sandiger Boden hier auch einfacher weggeschwemmt werden kann. Und ich meine, Sachsen-Anhalt hat zwar die Börde mit den extrem fruchtbaren Böden, also mit die fruchtbarsten Böden in ganz Deutschland, und ist aber gleichzeitig auch eine der trockensten Regionen, weil das ganze Wasser vorher im Harz abgefangen wird. Also ich meine, wie gesagt, ich bin da keine Expertin, aber ich denke mal, dass es nicht spurlos vorbeigehen wird an diesen beiden Bundesländern. Und das sind schon auch Bundesländer, die mit am meisten da einem Risiko ausgesetzt sind.
Kann man quasi dagegen wirken, wenn man landwirtschaftlich klüger arbeitet als aktuell und halt einfach Fruchtfolgen einhält wieder?
Also ich denke schon. Und auch da wieder mit meinem Laienwissen, zwar beschäftige ich mich viel mit dem Thema, aber ich bin trotzdem keine Fachexpertin, denke ich schon. Und nicht nur mit Fruchtfolgen, sondern auch mit Konzepten wie Agroforstkonzepten, also mit syntropischer Landwirtschaft, wo man viel mehr Bäume auch integriert in die Landwirtschaft. Ich denke schon, dass das auch in diesen Bundesländern möglich ist. Und da gibt es ja auch jetzt einige Pioniere, die genau daran arbeiten, die da auch experimentieren. Also das Gut und Bösel in Brandenburg, die ja da einfach gerade wirklich große Experimente fahren. Und das sind so die Konzepte, die uns vielleicht zeigen können, wie wir besser mit diesen Herausforderungen des Klimas und der Böden umgehen können.
Vielleicht nochmal ganz kurz zur Getreidevielfalt und Hülsenfrüchten. Also für mich, ich beschäftige mich auch schon so ein paar Tage mit Lebensmitteln und Kochen, aber selbst für mich ist jetzt, glaube ich, in den letzten 5 Jahren hat sich die Getreideauswahl in Deutschland so gefühlt verzehnfacht. Also sowas wie Emma und sowas war ja vor vielen Jahren noch, kannte man einfach gar nicht. Wie schaut es da in der breiten Masse aus? Habt ihr sowas auch mit mal berücksichtigt? Wie denn da das, also mal unabhängig von den Böden und von dem, was die Mühlen wollen und die Landwirte, wie es da in der breiten Masse, also auf Konsumentensicht ausschaut?
Also ich würde sagen, dass von der Konsumentensicht her sich auch da gerade extrem viel verändert, also vor allem auch durch das letzte Jahr. Man muss auch dazu sagen, also habt ihr das vielleicht mitgekriegt auf Instagram, den Hype um das Brotbacken zu Hause, der Sauerteig-Hype. Also ich glaube, jede Mühle hätte noch 20 weitere Mehlsorten launchen können und das wäre wahrscheinlich super angekommen, weil jetzt einfach alle angefangen haben zu backen, also diese Besinnung zurückgekommen ist. Und ich würde sagen, im Allgemeinen, dass da einfach eine viel höhere Bereitschaft ist seitens der Konsumenten, sich auch tiefer auseinanderzusetzen mit Rohstoffen. Und ich meine, vor allem in den Bioläden sieht man ja auch die Vielfalt von Getreide, dass man auch selber noch mahlen kann vor Ort oder eben auch die Vielfalt von Mehlen, die es mittlerweile gibt. Also ich würde sagen, dass es so eine Angebots-Nachfrage-Geschichte ist, dass einfach mehr Bereitschaft da ist. Und ich meine, wir sind eine Wohlstandsgesellschaft und haben einfach relativ viel Zeit, uns mit dem Thema Essen auseinanderzusetzen. Und ich habe auch das Gefühl, ich befinde mich total in einer Blase umgeben von Fachmenschen, die alle irgendwie was mit Lebensmitteln machen und ganz vielen Foodies und Bloggern und so. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass das wirklich immer mehr Menschen auch tatsächlich erreicht, nämlich Qualität von Rohstoffen, also mit Rohstoffen meine ich Qualität von Lebensmittelrohstoffen. Von daher, ja, also für mich persönlich kann die Vielfalt gerne noch weiter wachsen, wenn es um das Thema Getreide geht. Und ich meine, Getreide und Hülsenfrüchte spielen ja auch eine ganz, ganz große Rolle in der veganen, vegetarischen Ernährung, wenn es um das ganze Thema Fleischalternativen geht. Also auch da sieht man ja auch einfach gerade eine sehr wachsende Tendenz.
Absolut. Aufgrund von fortschreitender Zeit würde ich jetzt zu unseren Future-Fragen rüber. Und die erste wäre, was hast du als letztes gegessen?
Heute als letztes mein Frühstück. Das war ein griechischer Joghurt mit Beerenmus und einem Sesam-Mandel-Granola mit, glaube ich, 7 verschiedenen Flocken. und dazu eine Tahini-Dattel-Orangensauce.
Selbst gemacht?
Ja.
Wow.
Und der gute griechische mit 10% Fett.
Na klar.
Sehr gut. die nächste Frage, vielleicht ist die sehr einfach. Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft.
Ja, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet im heutigen Gespräch. Es ist nicht die Wurst, sondern es sind auf jeden Fall aus meiner Sicht die Hülsenfrüchte. Ja, aus Betrachtung von Nährstoffen, aber eben auch in der Fruchtfolge.
Hast du da noch einen Geheimtipp?
Oh, in Bezug auf Hülsenfrüchte?
Ja, noch irgendwas, wo du glaubst, das kommt. Das ist noch nicht so in der breiten Masse und im Supermarktregal gelandet.
Also ich denke, Geheimtipp vielleicht nicht, aber ich stelle mir vor, dass es künftig auch eine viel größere Vielfalt geben wird an Bohnen, an Linsen, also ich meine, Bohnen, ich finde, das ist ja, also das kann man ja an einer Hand abzählen, was es irgendwie an Bohnen in den Läden gibt. Und ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial.
Das würde mich freuen. Ich mag Bohnen.
Sehr gut.
Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann jeder Mensch sofort tun oder ändern?
Also ich würde sagen, jeder sollte auf jeden Fall, sofern er oder sie die Möglichkeit hat, einen oder mehrere Obstbäume pflanzen.
Weil, also unabhängig davon, dass Obst lecker ist.
Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiges Argument. Also je mehr Bäume, desto besser fürs Klima. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, dass einfach ein Baum extrem viel Obst produzieren kann. Und wenn jeder ein bisschen selbst Lebensmittel irgendwie produziert, dann glaube ich, tun wir damit auch was Gutes für die Resilienz, aber eben auch für die eigene Gesundheit. Also ich meine, wer schon mal selber geerntet hat oder selber einen Baum über mehrere Jahre gepflegt hat, wird wissen, was für eine Wohltat es ist, diese Früchte zu ernten, also auch für die Seele.
Absolut. Hast du einen medialen Tipp für unsere ZuhörerInnen?
Das ist gar nicht so einfach, wenn man die ganze Zeit irgendwelche Fachthemen liest, hört. Aber ich würde ein Buch empfehlen wollen, weil ich finde, dass es gerade auch zu dieser besonderen Zeit eine sehr hohe Relevanz hat. Und zwar das Buch Das Verschwinden der Rituale von Byung-Chul Han. Und es geht vor allem darum, dass wir eben Rituale brauchen, um nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. Und ich glaube, das passt ganz gut zu der jetzigen Zeit. Und überhaupt, also das Thema Rituale und Essen. Auch wenn er gar nicht vom Essen spricht in dem Buch, aber Rituale und Essen sind natürlich auch einfach ein sehr spannendes und auch emotionales Thema, wie ich finde.
Und die alles entscheidende Frage, sind wir noch zu retten?
Gar nicht so leicht. Aber ich bin optimistisch und ich sage, ja, wir sind noch zu retten. Und ich glaube, dass wir ganz viele Lösungsansätze haben, dass wir so viel Wissen haben wie noch nie zuvor. Und vielleicht hilft uns ja auch diese Pandemie, da auch nochmal besser zu priorisieren und uns zu fokussieren. Von daher, ja, wir sind noch zu retten, auch wenn wir nicht auf alles einen Einfluss haben, wie wir ja auch gerade sehen können.
Ja, absolut. Also wir sollten quasi die aktuelle Situation nutzen und das Beste draus machen für die Zukunft.
Denke ich schon.
Cool. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke euch. Es hat sehr viel
danke
Spaß gemacht.
Danke, Olga.
Genau, dann sind wir nämlich auch am Ende dieser Folge und wünschen allen ZuhörerInnen noch einen schönen Tag oder gute Nacht. Und Olga, vielen, vielen Dank und dann auf bald.
Danke, ciao.
So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, schreib uns einfach.
Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis die Tage.